Herzlich willkommen beim Zukunftsformer-Podcast der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Ich bin Alexander Kellosch und freue mich, dass ihr wieder dabei seid, wenn es sich hier eine gute halbe Stunde um BNE in der Jugendarbeit dreht. In der letzten Folge habe ich mich bereits mit Ulrike Bürger vom Ökodorf Siebenlinden getroffen und in dieser Folge tauchen wir noch einmal in die Welt des Ökodorfs ein, diesmal mit ihrer Kollegin Annika Alex, die einiges Spannendes über ihre Projekte mit Jugendlichen dort zu erzählen hat. Viel Spaß!
Herzlich willkommen, Annika, im Zukunftsformer-Podcast. Was hast du denn heute schon gemacht, bevor du hier zu uns gekommen bist?
Ich habe heute schon gearbeitet. Ich habe gerade meine Arbeit ein bisschen ist sich am Verändern und am Bewegen. Und ich bin heute Morgen schon damit gestartet, freiwilligen Koordinationsaufgaben zu machen. Also für unsere jungen Menschen, die hier für einen längeren Zeitraum sind, bestimmte Sachen zu regeln oder nach neuen Bewerbern zu schauen und mit denen in Kontakt zu sein.
Wie bist du denn beim Ökodorf gelandet?
Ich habe 2017 einen Freiwilligendienst angefangen. Also ich bin selbst als Freiwillige im ökologischen Jahr hier angekommen und hatte schon vorher eine Ausbildung mit einem Bachelorabschluss in Energie- und Umweltmanagement gemacht. Und genau, ich bin hier angekommen und fand das Leben in Gemeinschaft super und ich fand den Freundeskreis als Arbeitgeber für mich sehr passend und habe dann innerhalb des Freiwilligen Jahres die Möglichkeit gekriegt, einen Antrag zu schreiben zu einem Klimaschutzprojekt, wo dann zum Beispiel auch zwei Jugendbildungsmodule neu entwickelt werden sollten. Und das habe ich mir als Aufgabe geschnappt und bin darüber jetzt dann noch 2,5 Jahre beim Freundeskreis geblieben und genau.
Du hast dein freiwilliges ökologisches Jahr, also nach deinem ersten Studienabschluss, absolviert. Wie kamst du denn dazu?
Ich kam dazu, dass ich, einerseits hatte ich, nach meinem Studium bin ich bei einem Vortrag gewesen, wo es um so unterschiedliche Bewegungen in Richtung Nachhaltigkeit ging, wie Transition Towns. Und da war auch ein Dorf oder eine Ökogemeinschaft, die in Frankreich war, mit dabei. Und ich habe mir gedacht, eigentlich müsste es sowas ja auch in Deutschland geben. Und habe dann mich auf die Suche gemacht und habe gedacht, ach, nach dem Master mache ich so eine kleine Tour durch alle Öko-Dörfer in Europa. Habe einen Master angefangen und habe gemerkt im Master, nee, ich bin nicht mehr in diesem Lernfeld. Also ich bin nicht mehr auf dieses, ich muss Leistungen erbringen, um zu zeigen, wie gut ich in einem Fach bin. Oder das bricht sich auf eine bestimmte Note runter, sondern ich möchte einfach nachhaltig leben. Und das habe ich leider in dem Studiengang nicht erlebt und habe den abgebrochen und habe dann nochmal mir in Erinnerung gerufen, ach ja, ich bin ja noch nicht zu alt, um selbst einen Freiwilligendienst zu machen.
Und den Freiwilligendienst hast du auch bei euch im Ökodorf absolviert?
Genau. Also ich habe hier gelebt in einem Bauwagen und habe dann im Bildungsreferat vom Freundeskreis, also da, wo die Seminarverwaltung und Werbung für unsere Seminare alles stattfindet, gemacht und konnte in ganz viele unterschiedliche Bereiche reingucken, weil also einerseits war ich schon älter und hatte bestimmte Vorerfahrungen, was für den Freundeskreis sehr gut war. Und für mich war es einfach, ich war eine zusätzliche Kraft. Ich war gar nicht geplant und hatte Glück, dass ich noch, dass die Einsatzstelle sozusagen, also der Freundeskreis noch einen FÖJ-Platz mehr gekriegt hat. Und ich habe dann verschiedene Aufgaben gemacht, wie ich habe mich auch mit eingearbeitet in die Bildungsurlaubsbeantragung oder ich habe für unsere Lehm-Lernstation, was auch eins von den Jugendbildungsmodulen beinhaltet, habe da Plakate gemacht, um die einfach ein bisschen zu beschreiben, was eigentlich Bauen im ökologischen Sinne heißen kann. Und genau, so solche Sachen. Oder ich konnte dann Kinderbetreuung bei Seminaren machen und mehr so in dieses Lernen reingehen oder auch mal bei Schulklassen mit hospitieren und damit laufen.
Hattest du vorher schon Erfahrungen mit Jugendarbeit, mit Arbeit mit Kindern und Jugendlichen oder war das neu für dich?
Das war tatsächlich neu für mich. Ich habe das bisher nie gehabt. Also ich habe zwei ältere Schwestern und die eine davon hat viele Jahre auch immer wieder Nachhilfe gegeben und hatte da also immer mal wieder Berührung mit solchen Sachen. Aber für mich habe ich das tatsächlich nie als etwas gesehen, wo ich so dachte, oh ja, das ist was, was ich auch ganz gut kann. Und genau, das hat sich in den Jahren ein bisschen anders, wie ich jetzt hier bin, diese 3,5 Jahre, hat sich das anders entwickelt und finde es ganz schön, auch wenn ich nicht sozusagen die Ausbildung dafür gemacht habe, das wenigstens ausprobieren zu können und zu merken, so ja doch, ich habe so bei bestimmten Punkten einfach eine gute Sicht oder ein gutes Ohr, um da vielleicht mal weiterzuhelfen. Und genau, abseits vom Freundeskreis und meiner Arbeit bin ich auch mittlerweile, haben wir eine Gruppe, die sich für die jungen Leute hier, die hier leben, einsetzt und mit denen immer einen Abend in der Woche zusammengestaltet. Und genau, da bin ich dann jetzt seit, das ist jetzt das zweite Jahr, dass ich das mitbetreue. Und jetzt geht es auch mehr in dieses, dass ich die Freiwilligenkoordination übernehme. Das hat bisher eine Kollegin gemacht und ja, da freue ich mich sehr drüber.
Und dann hast du einen Projektantrag geschrieben oder mitentwickelt?
Ja, es ist ganz witzig. Wir haben hier eine im Dorf, die Eva Stützel, ist auch eine von den Pionieren hier, die hat eine Skizze zusammengestellt. Und das war zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade hier ankam, im Juli 2017, da hatte sie eben diese Skizze fertig und brauchte auch noch Zuarbeit und hat dann gefragt, so kannst du mir die und die Zahlen mal raussuchen, weil ich brauche das für so einen Projektantrag und hatte da sozusagen schon Berührung mit der Skizze, habe aber nie darüber nachgedacht, dass das mein Projekt werden wird. Und dann war eben klar, okay, die Skizze ist so gut gewesen, dass wir jetzt auch wirklich den Antrag schreiben dürfen. Und dann haben wir darüber saßen wir zusammen, wer könnte denn überhaupt diesen Antrag schreiben? Und dann kam die Idee auf mich auch, weil ich als zusätzliche Kraft die Zeit auch gehabt habe. Und ich war so, ja, ich kann es probieren. Ich weiß auch nicht, was dabei rauskommt. Und das erste Mal so einen sehr großen Antrag geschrieben und die Module noch ein bisschen ausformuliert. Und genau, es war auf jeden Fall auch ein spannender Lernprozess, so alles im Blick zu behalten und alle Punkte zu erfüllen in Rücksprache mit dem Projektträger, der es ja eigentlich sozusagen nochmal prüfen muss, bevor die dann sagen können, so ja, von unserer Seite ist es okay und dann muss das Bundesministerium nochmal sagen, ist okay. Und ja, das war interessant und genau, ich hatte eine gute Vorlage mit der Skizze und konnte mich dann anhand dessen sehr gut in bestimmte Sachen reinbringen und dann ja, habe ich das im direkten Anschluss an meinen Freiwilligendienst als Projektleitung übernommen und auch das war eine interessante neue Aufgabe, alles im Blick zu behalten und neue Lernfelder, was man vielleicht auch also ich hatte auch schon mal sowas wie Projektmanagement im Studium, aber im Studium lernt man nur die Basics und hört halb zu und denkt so, ja, das kommt irgendwann und dann war es so, oh, jetzt ist es wirklich da.
Und aus diesem Projekt, das wurde dann dieses, was ich wahrscheinlich nicht gut aussprechen, Climore-R?
Ja,
oder
genau.
Wie spricht man diese Abkürzung korrekt aus?
Genau, richtig. Also,
ja, geil.
Ja, tatsächlich war das eben, weil es das erste Projekt war und das war einfach dieses Akronym, das man angeben musste. Und das ist eben, das steht halt für Klimaschutz, Reuse-Cafés oder diese Repair-Cafés, die wir machen, Ernährung und Mobilität. Das ist die Reihenfolge falsch, aber genau, die Begriffe stecken drin. Und tatsächlich war ich da, sag ich mal, zu jung für, um zu wissen, ich kann halt das Projekt auch ein bisschen anders nennen, damit es besser für andere Leute verständlich wird und auszusprechen ist. Und ja, genau, das ist tatsächlich sowas, wo ich denke so im Nachhinein, naja, aber man nimmt halt seine Lernaufgaben mit. Und ja, genau, das ist da draus geworden und hat unterschiedliche Bereiche, eben diese Reuse-Cafés, um das hier in der Region den Menschen eine Möglichkeit zu geben, unter Anleitung selbst die Sachen zu reparieren, weil im ländlichen Raum ist es einfach nicht so. In Magdeburg gibt es das natürlich sehr viel mehr. Und dann diese Jugendbildungsmodule, einmal zum Thema Ernährung und einmal zum Thema Mobilität. Und dann nochmal Ernährung für die erwachseneren Menschen, also so Tagesworkshops, wie man seinen eigenen Garten so aufbereitet, das was wächst. Und dann hatten wir noch ein Lastenfahrrad, konnten wir über das über den Antrag kaufen, und das also ein elektrisches, und das ist auch, also wird auch super viel genutzt, und einfach um eine andere Art der Fortbewegung zu haben, anstatt immer sich ins Auto zu setzen.
Also du kamst über das FEJ ins Ökodorf, hattest eine grobe Projektskizze und hast daraus dieses Projekt, was auch, glaube ich, 2 Jahre lief es oder 2,5?
Ja, genau.
Und hast vorher nur theoretische Erfahrungen mit Projektmanagement gehabt und auch kaum Erfahrung mit der Arbeit mit Jugendlichen.
Ja, genau.
Wie hast du das geschafft? Also, wie konnte das ein Erfolgsprojekt werden?
Ja, das Gute ist, dass wir ja hier in der Gemeinschaft entsprechend Menschen haben, die sich doch ein bisschen mehr mit auskennen. Wie gesagt, die Eva Stütze, die die Skizze auch gemacht hat, hat mich dann am Anfang gecoacht, um einfach in dieses Projektleitungsmäßige reinzukommen. Und also ich bin schon eine sehr organisierte Person, daran scheitert es gar nicht, sondern es ist einfach nur, dass ich bestimmte Sachen wissen muss, dass ich die im Blick habe, und dann funktioniert das. Ich hatte auch schon ein Auslandssemester, wo ich dann danach noch eine kleine Mini-Weltreise sozusagen angehängt habe und habe das alles selbst organisiert. Von daher war das jetzt auch nicht so schwierig, oder mit Budgetkalkulation, und damit ich wissen muss, ach so und so viel Geld habe ich noch. Und das war, Gott sei Dank, hatte ich das recht präzise auch schon im Antrag alles ausgefüllt und vorgearbeitet. Also ich musste mich daran eigentlich nur weiter lang hangeln, aber so eine gewisse Struktur hat mir erstmal am Anfang gefehlt. Und zu dem anderen, zu den Jugendbildungsmodulen, die da entwickelt worden sind, habe ich mir auch entsprechend Leute hier aus dem Dorf geholt. Und wie eben im OFJ habe ich schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, was man denn machen könnte. Und ich weiß nicht, wie gesagt, ich bin selbst nie als eine Leiterin da reingegangen, aber stimmt, im FEJ habe ich auch nochmal ein Seminar vom IJGD besucht zum Thema Gruppenleitung, und wir haben hier immer im Jahr eine junge Leute-Woche, also wo wir ein Seminar für junge Menschen anbieten, das dann von unseren Freiwilligen selbst organisiert wird. Und da habe ich einmal die Gruppenleitung selbst übernommen, beziehungsweise dann in den folgenden Jahren immer mitgeholfen, denen einen guten Start zu geben. Und genau, deswegen klingt es erstmal alles merkwürdig, dass ich das überhaupt nicht, die Erfahrung nicht hatte, aber es sind bestimmte Punkte in meiner Persönlichkeit, die einfach schon da waren und die einfach nur ein bisschen gefüttert werden mussten. Genau, und bei den Jugendbildungsmodulen habe ich mir eben die alten Jugendbildungsmodule oder die immer noch bestehenden Jugendbildungsmodule vom Freundeskreis rausgesucht und geschaut, was denn passend ist, und habe mir noch eine von unseren Anleiterin geholt, die sehr viel von den Jugendbildungsmodulen hier im Dorf durchführt, und habe mit ihr zusammengesessen und habe eben solche Konzepte dann nochmal ausformuliert. Und ja, das Mobilitätsmodul hat beispielsweise jetzt so einen Rallye-Charakter, wo wir einen gemeinsamen Start haben und die Kinder und die Jugendlichen dann mit so kleinen Metallköffern, Aluköffern durch die Gegend schicken, als wären sie Detektive und müssten bestimmte Sachen zusammensuchen, und alles sehr spielerisch.
Dann hast du den Projektantrag geschrieben, er wurde bewilligt und das Projekt ist gestartet. Wie war das, als dann die ersten Kinder und Jugendlichen kamen und du zum ersten Mal deine Gedanken oder Überlegungen dann in der Realität umgesetzt gesehen hast? Ist alles so aufgegangen, wie ihr euch es gedacht habt?
Teils nicht. Also es ist ja immer so, dass wir auf Rückmeldungen schauen und sehen, ob noch irgendwas verbessert werden muss. Bei dem Modul mit Mobilität war es relativ gut, sag ich mal, konzipiert schon vom Anfang an. Und hat immer noch so ein paar Sachen mit drin, die sozusagen extra reingepackt werden können. Und das ist auf jeden Fall schön, weil es so interaktive Sachen sind. Also die kriegen zwar dann was zu hören zum ökologischen Fußabdruck, sehen aber gleichzeitig sozusagen, war dann auch außen, während ich im FÖJ war, hat das noch jemand anderes im Dorf entwickelt, solche, die, diese Fußabdrücke sozusagen in richtiger Dimension zu zeigen, so, ah, das ist der allgemeine Fußabdruck, das ist der von Siebenlinden und da wollen wir eigentlich hin. Also so eine, dass sie eine Abstufung sehen können und das nicht nur hören und sondern sehen und dann auch, es ist eine ganz simple Methode, sozusagen sich einfach auf ein Blatt Papier zu stellen, seinen eigenen Fuß einmal abzumalen und dann reinzuschreiben, so was fällt einem eigentlich ein zum Thema Ernährung? Esse ich viel Fleisch? Oder bin ich viel am Handy und oder bin ich viel mit Mama und Papa im Auto unterwegs und so? Und das ist einfach an der Stelle sehr schön, das mit denen zusammen zu gestalten. Und bei dem Modul zum Thema Ernährung, da haben wir viel auch mit Bienen und Insektensterben versucht zu machen. Und da haben uns am Anfang so ein bisschen die Spiele gefehlt und jetzt haben wir aber da nochmal nachjustiert und jetzt kommt auch nochmal, wird nochmal an der Bienenlernstation, die wir dadurch errichtet haben, nochmal was nachjustiert. Und das ist halt, also das sind so bestimmte Sachen, wo es auch sehr gut ist, dass das nicht nur also bestimmte Dinge aus den Modulen sind nicht einfach nur, dass sie immer in dem Modul stattfinden können, sondern es ist auch zum Thema Mobilität eine Tafel an unserem Parkplatz vom Ökodorf hingestellt worden, wo das Thema einfach generell thematisiert wird und dann nochmal Bezug auf Siebenlinden genommen wird. So, ja, wir haben halt so wie in Großstädten auch Carsharing, dass wir miteinander unsere Autos nutzen und nicht nur jeder sein eigenes hat. Bei 100 Erwachsenen wird das ein bisschen viel auch. Und genau, oder diese Bienenlernstation, die bei uns an einem schönen Weiher auch noch steht und wo man sich im Sommer dann in einem Schaukasten wirklich so eine Bienenwabe mal angucken kann und generell Informationen zum Thema Bienen und wie sehen unsere Supermarktregale aus ohne die Bienen. Und da wird jetzt gerade noch ein Spiel dann sozusagen hingehängt, dass man, bevor man wirklich sehen kann, wie sieht es im Supermarkt ohne die Biene aus, ein Zuordnungsspiel hat. So, was glaubt ihr eigentlich, was ist da und was ist nicht da? Ja. Und
Mobilität war ein schönes Stichwort. Ich habe bei euren Seminarangeboten gesehen, wer mit einem Reisebus kommt und nicht mit Linienverkehr, muss 40 Euro bezahlen. Wie kam das zustande und wie wird das angenommen von euren Gruppen?
Sehr unterschiedlich. Also wir haben eine Schule, die hier recht häufig ist. Das ist die berufsbildende Schule Ost-Alzwedel. Und die kriegen das seit Jahren hin, immer mit dem Linienbus zu fahren. Die sind einfach da super organisiert und dann ist es halt merkwürdig, wenn so Dörfer, die noch näher dran sind wie Klötze oder Betzendorf, dann mit dem Reisebus kommen, obwohl sie einfach in den Linienbus steigen könnten. Und für uns war es da an der Stelle wichtig, diesen ökologischen Aspekt aufzugreifen, so hey, es gibt auch, wir können das auch so stricken, dass ihr ganz normal von der Bushaltestelle ins Dorf laufen könnt. Also einen schönen Spaziergang noch, bevor ihr in das Modul richtig reinsteigt, einfach um sozusagen die erste Energie von den Kindern vielleicht auch ein bisschen ja, loszuwerden ist vielleicht falsch, aber so ein bisschen in eine andere Bewegungsform umzusetzen und dass sie dann aufmerksam in das Modul starten können und dass dann wieder auch zum Bus zurückgebracht werden. Und genau, das war für uns einfach sehr wichtig. Und natürlich gibt es auch so Spezialfälle, wie dass dann doch ein Dorf, das sehr in der Nähe ist, gar nicht gut angebunden ist und dass wir da aber die Flexibilität hatten und gesagt haben, so hey, nee, dann braucht ihr das natürlich nicht. Dann verstehen wir das, wenn ihr jetzt irgendwie 3 Stunden braucht, um hierher zu kommen. Das ist ja Blödsinn, wenn ihr mit dem Reisebus nur irgendwie 1 Stunde braucht oder so. Genau, also da sind wir aber einfach nur, um das nochmal zu schärfen und auch noch in Austausch mit den Schulen zu gehen und zu schauen, so woran liegt es denn, dass es nicht funktioniert, mit dem Linienbus herzukommen? Also was sind da die Hürden und was können wir sozusagen auch dran verbessern, dass das einfacher für die funktioniert?
Super spannend. Du hast jetzt viel von Schulen gesprochen, aus der unmittelbaren Umgebung. Was ist denn eure Kernzielgruppe auch so räumlich gesprochen? Von wie weit kommen die Menschen zu euch her? Und wie bringt ihr die Infos zu euren Angeboten an die Leute?
Ja, also der Jugendbereich ist sozusagen ein Kernbereich vom Freundeskreis und der wird jetzt auch noch weiter ausgebaut oder soll weiter ausgebaut werden. Es soll jetzt nächstes Jahr ein Antrag, der dauerhafter sozusagen einen Jugendbildungsreferent oder Referentin ins Dorf bringt oder beziehungsweise jemanden hier hält, eingerichtet werden, einen Antrag dafür geschrieben werden. Aber es ist halt so ein kleiner Kernbereich davon. Und da ist es auch sehr spannend, dass es nicht immer nur Schulgruppen aus der Region sind, sondern es kann auch mal sein, dass hier eine Gruppe zum Beispiel, dass es eine FEJ-Gruppe aus Niedersachsen ist. Also wir haben einen Träger aus Niedersachsen, der recht häufig bei uns ins Dorf kommt, um ja das ökologische Leben sozusagen wirklich mal zu erfahrbar zu machen. Und die nehmen dann auch solche Bildungsmodule mit rein und bedienen sich sozusagen an unseren Angeboten. Und wir hatten es jetzt auch schon, dass wir solche Bildungsmodule umgestrickt haben für Gruppen, die zum Beispiel eher im Erwachsenenbereich sind. So, wir hatten jetzt jemanden, welche mit dabei, die von dem Amt für Land, Forst und Flurneuordnung aus Salzwedel da waren. Und ja, genau. Aber an und für sich ist das große Kerngeschäft generell die Bildung und das ist eben die hauptsächlich unsere Seminare, also unsere Vielzahl an Seminaren. Und da ist es eher die Tendenz, dass es Leute sind, die nicht aus der Region sind. Das war auch so ein Punkt, wo wir gehofft haben, gut, vielleicht gibt es so bestimmte Sachen, die mehr angenommen werden von Leuten aus der Region, wie diese Tagesworkshops. Das war sozusagen ein Punkt auch aus diesem Projekt. Und andererseits gibt es bestimmte Sachen, wie wenn Wochenende als Lehrerfortbildung anerkannt ist, dann kann es auch mal sein, dass tatsächlich jemand aus Sachsen-Anhalt dabei ist. Da war beispielsweise für gewaltfreie Kommunikation oder wir haben eins, das eben genau mit diesem Umgang im Konflikt mit Kindern und Jugendlichen drauf abzielt. Auch ein gewaltfreie Kommunikationsseminar. Und genau, also es ist aber tatsächlich ist die Tendenz eher, dass es dann Leute aus Berlin sind und viele auch mal aus Rheinland-Pfalz kommen oder aus Nordrhein-Westfalen. Also es kommen alle gerne wieder zu uns für diese Seminare, weil wir sehr spezifische Themen auch haben, die manchmal für die Regionen nicht so greifbar sind. Das ist sozusagen manchmal, sage ich mal, das Altmärkerische, das ist einfach so, ach, das ist doch alles neuer Quatsch. Oder jedenfalls kommt es bei mir gefühlt so an. Und ich kann es auch nachvollziehen, weil es eben eine Region ist, die durch die DDR geprägt ist und da bestimmte, sag ich mal, Denkweisen auch immer noch sind. Die können auch bestimmte Sachen noch. Da sind viele, die schon einen eigenen Garten haben und ja, da sind die Berührungspunkte anders. Da sind dann solche Sachen wie das Sonntagscafé, das wir einmal im Monat bis auf Januar und August haben, wo dann die Altmärker zu uns kommen und doch nochmal einen Vortrag mitnehmen oder so. Oder wir haben jetzt eine Kooperation mit einem von unseren anliegenden Landwirten und da ist bei ihm auf dem Acker gerade ein Projekt zum dynamischen Agroforst entstanden und das sind dann auch so Punkte, wo dann eher nochmal Leute aus der Region kommen und sich das anschauen wollen oder dann auch merken, das ist dynamischer Agroforst klingt erstmal merkwürdig vom Namen her, kann man sich vielleicht nicht so gut was drunter vorstellen und dann so, okay, aber wenn man die Beschreibung liest, dann versteht man, dass es eben um eine Bodenaufwertung und ein Mehrfachnutzen von Fläche geht mit Pflanzen, die sich gegenseitig unterstützen und manchmal braucht man einfach nur eine richtige Herangehensweise und ja, das sind unterschiedliche, aber es sind hauptsächlich Leute, die eher so aus allen anderen Bundesländern kommen und nicht unbedingt aus Sachsen-Anhalt.
Habt ihr da auch einen Unterschied feststellen können, ob mehr Leute aus dem urbanen Bereich oder aus dem ländlichen Bereich bei euch aufschlagen?
Ich glaube, bisher haben wir das gar nicht so genau uns angeschaut. Also von meinem Gefühl her würde ich sagen, es sind eher Leute aus dem urbanen Bereich, die irgendwo in den Städten sind. Manchmal sind es aber auch tatsächlich welche, die aus dem ländlichen Bereich kommen, die oder welche, die gerade im urbanen Bereich sind und in den ländlichen Bereich wollen, zum Beispiel eben, dass sie dann zu einem Seminar kommen, Gemeinschaftskompass, um selbst eine kleine Gemeinschaft aufzubauen und sich da hier Tipps abzuholen und dann mit einem Coach in Kontakt kommen können, um eben ja besser zu wissen, welche Fehler habt ihr gemacht und welche Fehler müssen wir nicht wiederholen. Aber genau, also ich würde fast sagen, es sind mehr Leute, die nicht aus dem ländlichen Bereich kommen. Aber das, da haben wir uns noch nie genau mit beschäftigt, dass wir das tatsächlich so detailliert ausweisen, sondern es ist einfach immer nur sehr interessant, wo welche herkommen. Und ja, ich weiß, dass wir für unser eines großes Festival, das Sommercamp, immer halt schauen, dass das in den Schulferien von relativ vielen Bundesländern liegt. Und dann haben wir auch festgestellt, okay, bestimmte Bundesländer, das einerseits ist die Diskrepanz zwischen unseren Sommerferien dann zu groß, oder aber dass die, also zum Beispiel, ich glaube, Bayern und Sachsen-Anhalt, da ist so eine ganz Mini-Überschneidungsgeschichte. Und deswegen fällt beispielsweise Bayern dann raus, dass sie nicht im Sommercamp mit ihren Familien sein können. Aber genau, da haben wir dann festgestellt, dass bestimmte Bundesländer oder bestimmte Leute da aus den Bundesländern gar nicht kommen. Und dann müssen wir da auch nicht mehr so viel Rücksicht drauf nehmen. Ja. Wunderschön war eine Kooperationsarbeit mit der evangelischen Familienbildungsstätte in Klötze. Die haben dann ein Sommerferienprogramm gehabt und da ist dann unsere Referentin hin und hat das Modul sozusagen auch gar nicht, wie es eigentlich konzipiert ist, im Dorf durchgeführt, sondern dort und bestimmte Sachen mit denen gemacht und das kam sehr gut an. Aber ja, es sind wesentlich weniger Schulklassen da gewesen und tatsächlich waren es auch nur dann 7 Schulklassen, weil, wie gesagt, die Jugendgruppe zähle ich eben, also Jugendgruppe ist nochmal anderes. Aber es war auch spannend. 2019 haben wir es, habe ich das Modul dann auf Englisch mal für eine Gruppe durchgeführt. Das war auch interessant. Da habe ich dann gemeint, so, ich brauche wenigstens einen Deutschsprachigen in der Gruppe, weil das so auf die Schnelle konnte ich dann nicht die ganzen Texte umformulieren und die Aufgaben nochmal neu aufsetzen. Aber genau, ansonsten hat das auch sehr gut geklappt, das auf Englisch einmal durchzuführen. Es war dann über so ein Erasmus-Projekt, war so ein Jugendaustausch, der bei uns oder wo sie eine Woche bei uns waren. Und, ja.
Hast du festgestellt, dass auch durch Fridays for Future nochmal eine andere Nachfrage oder eine andere Haltung bei den Jugendlichen und Kindern, die euch besucht haben, vorherrschend war?
Teils. Stimmt, da habe ich tatsächlich bin ich da auch für einen Workshop mal hingefahren, zu unserem hier in Salzwedel und habe bei denen direkt einen Workshop angeboten und war mit denen in Kontakt. Die sind aber teils auf einer, also für mich gefühlt auf einer anderen Ebene unterwegs. Die sind sehr viel mehr in diesem, wir machen das in der Öffentlichkeit und wir machen da Öffentlichkeitsarbeit. Und genau, die waren dann an anderen Dingen interessiert. Und bei den Jugendgruppen, die ich dann dieses Jahr, also die habe ich leider nicht persönlich mitgekriegt, diese eine beispielsweise. Da kann ich also nicht drauf, kann ich keine Meinung zu abgeben, ob das jetzt schon einen Ausschlag gegeben hat. Und bestimmte Sachen sind hier in der Region, sage ich mal, auch ein bisschen schwerer. Also einfach, weil es im ländlichen Bereich ist, sind bestimmte Sachen wie dass ständig irgendwie Busse fahren oder so nicht unbedingt ausschlaggebend. Da sind bestimmte Forderungen auch dabei, die gut sind. Aber auch manchmal die Frage ist, ist es dann ökologisch, einen Bus durch die Gegend fahren zu lassen, der relativ leer ist. Also es ist einfach, genau, aber tendenziell fand ich es sehr schön, mit der Bewegung hier in Salzwedel in Kontakt wenigstens sein zu können und zu sehen, wie engagiert diese jungen Menschen sind und wie viel die versuchen, da auch drauf Einfluss zu nehmen. Und ja, am meisten merke ich es eben mit denen, die hier ein FÖJ machen, wobei das auch nicht immer die aus Sachsen-Anhalt sind, weil einfach das Ökodorf eine sehr spezielle Richtung ist. Aber gleichzeitig finde ich es dann wieder wertvoll, sozusagen zusammengewürfelt zu sein in diesen FÖJ-Gruppen, wenn man dann auf dem Seminar ist, um da Erfahrungen auszutauschen und da auch tendenziell dann Leute sind aus Sachsen-Anhalt, die noch gar keine oder wenig Berührung mit ökologischem Leben haben und da noch einen anderen Blick drauf zu geben.
Wie geht es mit euch jetzt weiter in puncto Jugendarbeit? Corona ist ja noch eine Weile da. Mhm. Wie geht ihr jetzt damit um und was plant ihr, wenn tatsächlich die Pandemie vorbei ist?
Also für nächstes Jahr haben wir uns jetzt übernimmt den Jugendbildungsbereich oder die Module, die hier vor Ort angeboten werden, übernimmt ein Kollege von mir. Da gehe ich tatsächlich jetzt raus, aber der hat tatsächlich auch die Erfahrung. Also der hat schon viele Jugendgruppen geleitet und ist bei Naturfreunde Jugend, Gott,
ja.
Dabei gewesen und oder ist da noch mit bei und hat da also ein ganz anderes Wissen als ich. Aber wir werden nächstes Jahr schauen, wie die Lage sich ändert, ob die Schulen wieder mal bei uns vorbeikommen können. Wir haben auch dieses Jahr gab es auch eine Anfrage, auch mit einem internationalen Projekt, die im März kommen wollten. Dann kam im März gerade der Lockdown und dann wollten sie im November nochmal kommen und dann gab es wieder die Einschränkung. Und die sind sozusagen immer noch in der Warteschlange oder Warteliste, dass sie sagen, nee, wir wollen unbedingt zu euch kommen, wir wissen nur nicht wann. Und wir so, ja, wir freuen uns, dass ihr immer noch zu uns kommen wollt. Aber wir haben für nächstes Jahr gesagt, wir werden schauen, wie die Lage sich weiterhin hält oder verändert und keine Akquise sozusagen nächstes Jahr zu machen und nochmal zu sagen, hey, wir haben total tolle Angebote, kommt doch her, sondern ein bisschen nächstes Jahr zum Sortieren und für meinen Kollegen zum Einarbeiten geben. Und dann 2022 hoffen wir, dass das sich sehr viel widerlegt, dass auf jeden Fall auch in dem Plan sozusagen von der Regierung oder von den Schulen drin ist, ah, okay, im Sommer ist es nicht so schlimm, beziehungsweise ist einfach die Virenlast nicht so hoch, dass wir dann tatsächlich Veranstaltungen wieder durchführen können. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass eben wie die berufsbildende Schule aus Salzwedel nächstes Jahr auch, wenn es möglich ist, zu uns kommen werden. Aber das sind sozusagen schon Dauergäste und die kennen sich aus und wissen, wie es läuft. Und die sind dann sehr einfach einzubuchen. Aber sozusagen neue Gruppen wollen wir erst, wenn es sich ein bisschen alles beruhigt und dann nochmal ganz lautstark dafür Werbung machen. Und sie bleiben halt einfach bei uns bestehen und auf der Homepage sozusagen immer zur Einsicht drin und ja.
Wir sind jetzt zeitlich schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich stelle gerne am Ende immer die Frage, und das finde ich gerade besonders spannend bei dir, weil du ja auch als Quereinsteigerin quasi reingekommen bist. Was würdest du jemandem raten, der sich jetzt neu mit dem Thema SDG, BNE, Umweltbildung in der Jugendarbeit befassen möchte?
Okay. Was würde ich dem raten? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, einfach so sich erstmal ein Grundverständnis oder sein eigenes Grundverständnis von was definiere ich unter Nachhaltigkeit zu schauen und daran zu arbeiten, um einfach nur erstmal für sich klar zu haben, okay, in welche Richtung will ich überhaupt gehen? Und dann sind zum Beispiel die SDGs fallen dann automatisch in bestimmte Sachen rein. Und tatsächlich sind zum Beispiel, finde ich sozusagen manchmal schwierig, das in die SDGs auch einzuordnen, weil wir mehrere Sachen gleichzeitig bedienen und die SDGs viel, viel größer angelegt sind. Und genau, ich würde einfach, glaube ich, von mir aus starten und schauen so, okay, das verstehe ich unter Nachhaltigkeit, und dann ergeben sich die Schnittmengen mit den einzelnen Bereichen oder wie die Bereiche jedenfalls formuliert sind von der Regierungsseite her automatisch. Dann kann man wesentlich einfacher in diese Texte sozusagen reinsteigen, um zu schauen, so, ah, okay, das sehe ich da wieder gespiegelt. Damit kann ich da an der Stelle sozusagen weitergehen und weiterwerben und konkreter in Kontakt gehen mit den Personen, die für dieses Programm verantwortlich sind. Und genau, also ich glaube, das wäre so meine Herangehensweise und ja, insbesondere für jemanden, der eigentlich bisher keine Berührung damit hatte.
Vielen, vielen Dank, Annika.
Ja, gerne.